Dann lass uns ganz am Anfang starten, bei der berühmten Demokratie der alten Griechen. Wir alle haben das Bild von Athen im Kopf, wo die Bürger auf der Agora zusammenkamen, debattierten und gemeinsam politische Entscheidungen trafen. Ist das wirklich die Demokratie, die wir heute als Vorbild nehmen können?
Das ist Petra Maria Große-Lordemann, die mit Norbert Bernhold von der Akademie Solidarische Ökonomie über das Thema Demokratie spricht. In dieser 21. Podcast-Folge beschäftigen wir uns ausführlicher mit der Historie der Demokratie, wie Petra sagt, mit den Anfängen und mit der Entwicklung der Demokratie über die Jahrhunderte hinweg. Was waren gute Ansätze? Und an welchen Punkten sind Demokratien vielleicht falsch abgebogen? Aus diesen Erkenntnissen lassen sich im besten Falle neue, vielversprechende Ansätze ableiten, die hin zu einer neuen, einer resonanten Demokratie führen könnten. Viele der hier vorgetragenen Gedanken beziehen sich auf das kürzlich erschienene Buch von Norbert Bernhold mit dem Titel »Resonante Demokratie – Gestaltungsmöglichkeiten für eine selbstwirksame Gesellschaft«. Es ist in der Buchreihe »Impulse für eine solidarische Gesellschaft« erschienen. Die Verlagsangaben sind in den Shownotes enthalten. Wir danken unseren Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören und Mitdenken. Danke auch an diejenigen, die uns auf der Seite der Akademie oder der Facebook-Seite Kommentare hinterlassen oder Fragen stellen. Über Reaktionen freuen wir uns immer. Über Kritisches wie Wohlwollendes. Die Krisen überwinden. Alternativen zur kapitalistischen Wirtschaft. Eine Podcast-Reihe von Autoren der Akademie Solidarische Ökonomie.
Hallo alle zusammen. Hallo Norbert, hallo Christoph. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Willkommen zurück zu Krisen überwinden. In der letzten Folge haben wir uns mit dem vergifteten Verhältnis, also der toxischen Beziehung zwischen der kapitalistischen Wirtschaftsweise und Demokratie beschäftigt. Wir haben festgestellt, warum sich viele Menschen in dieser Demokratie so machtlos und wirkungslos fühlen, gefangen zwischen ökonomischen Sachzwängen, politischen Blockaden und gesellschaftlicher Erschöpfung. Heute wechseln wir die Perspektive. Wir schauen zurück auf die Wurzeln der Demokratie. Denn bevor wir fragen, wie es weitergehen kann, sollten wir einen Blick auf die lange Geschichte der demokratischen Bewegung werfen. Seit Tausenden von Jahren versuchen die Menschen, mehr oder weniger erfolgreich, das Ideal einer Demokratie zu leben.
Ja, wobei wir bis heute gar nicht genau sagen können, wie eine ideale Demokratie überhaupt aussehen könnte. Der Begriff ist mit unendlich hohen Erwartungen verbunden. Es geht um Teilhabe, um Freiheit, Geschwisterlichkeit, Solidarität, aber auch um Macht und Rechtsstaatlichkeit. Deshalb lohnt sich eben ein Blick in die Geschichte. Nicht, um in der Vergangenheit zu verharren, sondern um daraus zu lernen. Manches können wir übernehmen, vieles müssen wir sicher heute im 21. Jahrhundert ganz anders machen.
Zur Erinnerung, wie Wirtschaft Demokratie zerstören kann.
Lass uns noch einmal bei der letzten Podcast-Folge anfangen, in der es, wie gesagt, um das Verhältnis von Demokratie und kapitalistischer Wirtschaft ging. Im Alltag hetzt die Mehrzahl der Menschen heute von Termin zu Termin und ist mit den zahlreichen zu erledigenden Aufgaben chronisch überfordert. Der oder die Normalbürgerin muss es irgendwie hinkriegen, Karriere, Geld verdienen, Familie und nicht zu vergessen, die persönliche Selbstoptimierung unter einen Hut zu bringen. Für Demokratie bleibt am Ende des Tages weder Kraft noch die nötige Zeit. Demokratie kann aber nur gelingen, wenn den Menschen auch genügend Zeit zugestanden wird, sich für die Gemeinschaft einzubringen.
Leben und Arbeiten unter kapitalistischen Bedingungen bedeutet für die meisten Menschen Stress. Wir müssen ständig besser werden, effektiver arbeiten, Arbeitsprozesse optimieren etc. etc. Wer da nicht mitmacht, fliegt raus. Für demokratische Mitgestaltung fehlt schlichtweg die Zeit und die Energie. Das führt zu einem paradoxen Zustand. Während Demokratie idealerweise eine breite Mitwirkung aller erfordert, wird es den Menschen im Dienste des wirtschaftlichen Erfolges unmöglich gemacht, sich noch für das Gemeinwohl einzusetzen.
Wenn wir wirklich Demokratie wagen wollen, müssen wir also auch über die Veränderung wirtschaftlicher Strukturen sprechen. Denn solange Menschen von Job zu Job hetzen und mit Existenzängsten kämpfen, bleibt Demokratie für viele eine schöne Theorie, aber keine gelebte Realität.
Wenn wir schon über die Rolle der Wirtschaft reden, möchte ich noch an einen anderen Punkt erinnern, über den wir in der letzten Podcast-Folge ausführlicher gesprochen haben. Wir BürgerInnen haben ja alle gelernt, dass in der Demokratie jede Stimme zählt, und zwar mit gleichem Gewicht. Bei einem kurzen Realitätscheck sieht jeder kleine Mann und jede kleine Frau, dass es sehr wohl einen riesigen Unterschied gibt zwischen der Stimme eines wohlhabenden Kapitaleigentümers und der Stimme eines kleinen Beschäftigten oder des Empfängers von Bürgergeld. Diese Ungleichheit, verbunden mit dem Gefühl, von den Mächtigen einfach nicht gehört zu werden, ist Gift für die Demokratie.
Sieht man sich dann noch die Besetzung unserer Parlamente an, findet man dort vor allem Menschen, die aus wirtschaftlich stabilen Verhältnissen kommen, während diejenigen, die mit prekären Bedingungen zu kämpfen haben, keine ernstzunehmende Chance haben, in ein Parlament zu kommen.
Erste Demokratieversuche.
Dann lass uns ganz am Anfang starten, bei der berühmten Demokratie der alten Griechen. Wir alle haben das Bild von Athen im Kopf, wo die Bürger auf der Agora zusammenkamen, debattierten und gemeinsam politische Entscheidungen trafen. Ist das, Norbert, wirklich die Demokratie, die wir heute als Vorbild nehmen können?
Naja, ja und nein. Die athenische Demokratie war in gewisser Weise revolutionär, denn sie basierte auf dem Gedanken, dass alle Bürger gleichberechtigt an der politischen Gestaltung teilnehmen sollten. Als Vorbild für uns ist dieses Modell aber schon deshalb nicht geeignet, da die Mehrheit der griechischen Bevölkerung an dieser Art der Demokratie gar nicht beteiligt war. Auf der Agora durften eben nur freie Männer über 30 Jahre, die in Athen geboren waren, sitzen und debattieren. Frauen, Sklaven und Zugezogene waren ausgeschlossen. Und das bedeutete, dass nur etwa 10% der Bevölkerung tatsächlich an den Volksversammlungen teilnehmen konnten.
Und aus dieser Gruppe konnten dann wiederum nur die Reichsten auch politische Ämter übernehmen. Die unterste Schicht, die Theten, durften zwar an Volksversammlungen teilnehmen, aber keine entscheidenden Ämter übernehmen. Damit war die antike griechische Demokratie von Anfang an eine Angelegenheit der wohlhabenden Eliten. Interessant ist aber, dass die politische Teilhabe dieser wenigen Bürger viel direkter war als heute, oder?
Ja, diese wenigen reichen und wohlhabenden Männer hatten das, was wir alle heute nicht mehr haben und die vielen Frauen und Sklaven im alten Griechenland sicher auch nicht, nämlich Zeit. Sie konnten lang und breit über alles Mögliche diskutieren, während die Frauen und Sklaven die Arbeit machten.
Ja, das stimmt natürlich. Aber ich wollte eher darauf aufmerksam machen, dass die politischen Ämter, also zum Beispiel die Mitgliedschaft im Rat der 500, die Richter, die Beamten in der Verwaltung oder die Marktaufseher per Los und nur für eine begrenzte Zeit vergeben wurden. Das führte dazu, dass jeder Bürger im Laufe seines Lebens mindestens eines der hohen zu vergebenen Ämter ausüben musste. Eine Karriere als Berufspolitiker, wie wir sie heute kennen, wäre den Athenern völlig fremd vorgekommen.
Doch gab es damals schon Stimmen, die diese Form der Herrschaft kritisierten. Philosophen wie Platon oder Aristoteles fanden, der Demokratie eher skeptisch gegenüber.
Platon sah in der Demokratie, wie sie in Athen praktiziert wurde, eine Art Pöbelherrschaft, in der machtgierige Politiker das Volk manipulieren und zu schlechten Entscheidungen verleiten würden. Für ihn war da die beste Staatsform eine Herrschaft der Philosophen, also einer Elite, die durch Wissen und Vernunft geleitet das unwissende Volk regieren sollte.
Ja, dies ist wieder so ein Gedanke, der bis heute in den Debatten um die richtige Demokratie zu finden ist. Das unwissende gemeine Volk soll von den politischen Entscheidungen ferngehalten werden. Der Denkfehler damals, wie heute, ist natürlich, dass man eben nicht klar zwischen reiner Interessenswahrnehmung und einer scheinbar objektiven, richtigen Entscheidung unterscheiden kann.
Mit dem Ende der griechischen Stadtstaaten verschwand auch diese frühe Form der Demokratie zunächst einmal wieder für mehr als 1000 Jahre, zumindest im europäischen Raum.
Mit dem Aufstieg des Römischen Reiches und später der mittelalterlichen Monarchien geriet die Idee der direkten Volksherrschaft weitgehend in Vergessenheit. Es gab lediglich in einigen Stadtstaaten wie Venedig oder Florenz demokratische Elemente, aber das waren Ausnahmen. Erst mit der Aufklärung und dem Erstarken des Bürgertums im 18. Jahrhundert kam die Idee der Demokratie wieder auf die Tagesordnung.
Die Französische Revolution wird oft als Wendepunkt angesehen. Plötzlich ging es um Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Aber hat das wirklich bedeutet, dass das Volk die Macht bekam?
Verbal wurde das von den Revolutionären zwar stets behauptet, in der Realität konnte jedoch keine Rede davon sein. Letztlich hat nicht das gemeine Volk, sondern vor allem das Großbürgertum und die wirtschaftlich besser Gestellten die Macht übernommen. Das Wahlrecht blieb den Männern vorbehalten und war an Besitz und Eigentum gekoppelt. Der einfache Arbeiter hatte weiterhin keine nennenswerten Mitspracherechte. Und in den USA war es sogar noch extremer. Dort durfte nur wählen, wer Land besaß. Der oberste Bundesrichter John Lay formulierte das damals ganz unverblüht. Die Leute, die das Land besitzen, sollen es auch regieren.
Das ist ja eine erstaunliche Kontinuität. Obwohl Demokratie oft als die Herrschaft des Volkes beschrieben wird, bleibt diese Herrschaft sowohl im alten Griechenland wie im nachrevolutionären aufgeklärten Europa einer kleinen Elite wohlhabender Bürger vorbehalten.
Diesen Makel hat die westliche Demokratie bis heute. Kritiker werfen der heutigen repräsentativen Demokratie vor, immer schon ein Eliteprojekt gewesen zu sein. Die Väter der modernen Demokratie hatten, so lautet die Kritik, nicht das Ziel, dem gesamten Volk die Macht zu geben. Sie wollten vor allem eine politische Ordnung, die Stabilität schafft, aber gleichzeitig die wirtschaftlichen und politischen Eliten schützt.
Die Geburt der liberalen Demokratie.
Die heutige Demokratie wird häufig als liberale Demokratie beschrieben. Was bedeutet das, Norbert, und wie hat sich dieser Begriff historisch eigentlich entwickelt?
Die Idee des Liberalismus entwickelte sich nicht zufällig mit der Entstehung des Kapitalismus im 17. und 18. Jahrhundert. Diese Ideologie prägt bis heute unser Denken und das politische Handeln. Von zentraler Bedeutung ist dabei die Wiederentdeckung des Individuums und des Freiheitsbegriffes, der dem Liberalismus zugrunde liegt. Der Mensch wird nun nicht mehr als Mitglied einer größeren gesellschaftlichen Gemeinschaft, sondern in erster Linie als Individuum und als Eigentümer seiner selbst verstanden.
Die Freiheit des Individuums drückt sich also nun darin aus, dass jeder Mensch nur sich selbst gehört und damit berechtigt ist, über sich selbst zu bestimmen.
Ja, das klingt ja zunächst mal ganz gut und eigentlich ist auf den ersten Blick da auch gar nichts gegen einzuwenden. Wenngleich die alten Griechen, denen ja auch die individuelle Freiheit sehr wichtig war, nie auf die Idee gekommen sind, die individuelle Freiheit quasi juristisch durch einen Eigentumsanspruch zu begründen. In dieser Verbindung liegt auch, jedenfalls ist dies unsere Meinung, der entscheidende Schwachpunkt der liberalen Demokratie.
Da nun das Eigentum zum Kern individueller Freiheit gehört, ist es dann auch nicht verwunderlich, dass das Eigentum in der Folgezeit geradezu religiös überhöht wird. Denn wer über Eigentum verfügt, kann nahezu beliebig über dieses Eigentum verfügen. Dies gilt laut § 903 BGB bis heute. Niemand, auch nicht der Staat, hat dem Individuum da Vorschriften zu machen.
Es sei denn, man verletzt die Eigentumsrechte eines anderen. Aber da kommen wir jetzt schon in philosophische Spitzfindigkeiten, die wir an dieser Stelle mal nicht weiter vertiefen wollen.
Was ich meine, ist bemerkenswert ist doch, dass im Liberalismus mein Freiheitsgrad steigt, je mehr Eigentum ich erwerbe. Je mehr Eigentum jemand besitzt, desto unabhängiger kann diese Person handeln, desto weniger ist sie abhängig vom Staat oder von anderen Menschen. Das Allerschönste ist aber, jedenfalls aus der Sicht der Menschen, die über Eigentum verfügen können, dass dieses Eigentum vermehrbar ist.
Jeder Mensch kann sein Eigentum in der Tat und seine Freiheit vergrößern, indem er durch seine Arbeit dem Naturzustand etwas entnimmt und dadurch neue Güter schafft. Das, was der Mensch durch seine Arbeit der Natur entnimmt, ist dann sein Eigentum. Und derart erworbenes Eigentum wird damit zu einem unveräußerlichen Naturrecht. Es ist ja das Resultat meiner individuellen Leistung. So wird argumentiert.
Die Problematik dieser Argumentation liegt ja auf der Hand. In den Genuss der Eigentumsvermehrung kommen nur bestimmte Arbeiten, Heute ist das vor allem für die Arbeit von Finanzbrokern der Fall. Durch die Arbeit im Pflegebereich wird das Eigentum der hier arbeitenden Person dagegen um keinen Cent größer.
Und in diesem Zusammenhang muss auch gesagt werden, dass Menschen auch einen großen Teil ihrer Eigentumsrechte verlieren können. Unter den Bedingungen einer kapitalistischen Wirtschaftsweise machten dies heute Millionen Menschen, wenn sie ihre Arbeitskraft an ein Unternehmen gegen einen Lohn verkaufen. Die Eigentumsrechte aus ihrer Arbeit verkaufen sie damit an das Unternehmen. Naja, zur weiteren Vertiefung dieser Problematik empfehlen wir dann die gesammelten Werke von Karl Marx.
Die Spaltung der Gesellschaft zwischen armen und reichen und freien und weniger freien Menschen ist also in diesem liberalen System vorgezeichnet. Und das kann nicht folgenlos für die demokratische Gestaltung der Gesellschaft bleiben. Versteht man Demokratie als die Herrschaft des Volkes über sich selber, muss es zu einem Konflikt zwischen demokratischen Ansprüchen und der individuellen Freiheit kommen. Wenn sich jeder und jede um sich selbst herum einen mehr oder weniger großen Zaun errichten kann, in dessen Grenzen er tun und lassen kann, was er oder sie will, muss es zu erheblichen Konflikten zwischen den Menschen kommen, die ja nun gar nicht mehr gleich sind.
In der Tat, die libertäre Gesellschaft ist eine Gesellschaft, in der sich Eigentümer mit all ihren Rechtsansprüchen gegenüberstehen und die nun ihre jeweiligen Interessen untereinander aushandeln müssen. Dieses Aushandeln hat nichts mit Demokratie zu tun, sondern mit der Macht der Verhandlungspartner. Ein großer Teil des gesellschaftlichen Zusammenlebens entzieht sich damit automatisch einer demokratischen Kontrolle oder Gestaltung. Die Rechte eines Eigentümers sind, wie eben dargestellt, eben nicht berührbar. Das gilt bis heute. Der Politik ist es lediglich in jahrzehntelang mühsamen Kämpfen gelungen, hier und da der Freiheit des Eigentümers Schranken aufzuerlegen.
Im Bereich der Wirtschaft wurde das Konfliktpotenzial durch die Erfindung des freien Marktes gelöst. Mit dem Marktmechanismus und den sogenannten Gesetzmäßigkeiten des Marktes sollten die unterschiedlichen Ansprüche der jeweiligen Eigentümer durch einen scheinbar objektiven Mechanismus geregelt werden.
Und in der Politik entwickelte man eben das System einer repräsentativen parlamentarischen Demokratie. Formal gleiche Menschen wählen ein Parlament, das dann für 4 Jahre für das Volk entscheidet.
Der 1883 in Österreich geborene Ökonom Josef Schumpeter fasste die Kernpunkte dieser parlamentarischen Demokratie in 3 Punkten zusammen. Erstens, es regiert nicht das Volk, sondern die vom Volk gebilligte Regierung. Zweitens, die Demokratie ist die Herrschaft der Politiker. Drittens, die Demokratie ist eine Methode, die darauf abzielt, eine starke Entscheidungs- und durchsetzungsfähige Regierung hervorzubringen.
Die bereits von uns angeführte Kritik, dass die repräsentative parlamentarische Demokratie letztlich ein Eliteprojekt sei, wird hier noch einmal untermauert. Erstens sind die Wähler nicht gleich. Und zweitens wurde lange Zeit versucht, bestimmte Wähler von den Wahlen auszuschließen. Also Frauen durften nicht wählen und es durften nur Menschen mit einer bestimmten Einkommenshöhe wählen. Und so weiter und so weiter. Drittens sind seitdem nur Eliten in der Lage, sich ins Parlament wählen zu lassen. Das Parlament bildet bis heute nicht annähernd die Zusammensetzung des Volkes ab.
Geist des Neoliberalismus in der Demokratie des 21. Jahrhunderts.
Wenn man so will, leben wir heute in einer ausgereiften liberalen Demokratie. Viele anfängliche Schwächen konnten zumindest teilweise behoben werden. So können Frauen heute selbstverständlich wählen, das Zensuswahlrecht wurde abgeschafft, etc.
Der demokratische Betrieb hat sich sozusagen eingespielt. Das ganze Verfahren wird grundsätzlich nicht oder kaum noch in Frage gestellt. Die meisten BürgerInnen gehen regelmäßig zur Wahl und von Zeit zu Zeit wird beschwichtigend dann Churchill zitiert. Mit seinem berühmten Ausspruch, Demokratie ist die schlechteste Staatsform, mit Ausnahme aller anderen.
Unübersehbar sind aber weiterhin die Konstruktionsfehler dieser liberalen Demokratie. Die für die Demokratie so wichtige Gleichwertigkeit der Menschen ist in einem kapitalistischen System nicht erreichbar. Durch Arbeit und Leistung wird man weder reich noch frei. Einkommen und Vermögen werden immer ungleicher verteilt.
Statt nun das Übel an den Wurzeln zu fassen und die grundsätzlichen Konstruktionsfehler zu beseitigen, hat sich mit dem Neoliberalismus spätestens seit den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts eine Ideologie durchgesetzt, der die Grundgedanken des Liberalismus gewissermaßen auf die Spitze treibt. Das Denken und Handeln einer marktkonform kapitalistischen Wirtschaftsweise hat sich wie ein Krebsgeschwür in alle gesellschaftlichen Bereiche hineingefressen. Der Geist des Neoliberalismus hat sozusagen die Gesellschaft erobert.
Dieser Sichtweise zufolge ist bei allen größeren gesellschaftlichen Entscheidungen ausschlaggebend, ob diese mit den Gesetzmäßigkeiten einer marktorientierten kapitalistischen Gesellschaft vereinbar sind. Politische Entscheidungen haben sich diesem Diktum zu fügen. Dem Wähler werden diese Entscheidungen, wenn sie überhaupt gefragt werden, als alternativlos dargestellt.
Entsprechend ist in den letzten Jahren eine riesige Privatisierungswelle durch ganz Europa gegangen. Öffentliche Güter wurden dem Markt überlassen. Das Wohnen, das Bahnfahren, unsere Gesundheit, die Pflege alter und schwacher Menschen, also um nur einige Beispiele zu nennen, wurden privatisiert und damit auch einer demokratischen, am Gemeinwohl orientierten Gestaltung entzogen.
In einer Welt, die als überkomplex dargestellt wird, gilt der Markt als das allwissende Instrument, das alle gesellschaftlichen Probleme lösen soll. Die Menschen werden darauf konditioniert, den Markt als höchste Instanz zu akzeptieren, die nicht in Frage gestellt werden darf. Politik soll sich bestenfalls darauf beschränken, diesen Markt zu managen, nicht aber grundlegende gesellschaftliche Fragen neu zu stellen. Demokratie verkümmert so zu einem Schönwetterprojekt, das nur dann umgesetzt wird, wenn es die wirtschaftlichen Interessen nicht stört.
Genau. Rainer Mausfeld beschreibt dies treffend, wenn er sagt, dass der Neoliberalismus von Anfang an antidemokratisch war. Die Schaffung transnationaler Großkonzerne, die keinerlei gesellschaftlicher Kontrolle unterliegen, hat dazu geführt, dass politische Entscheidungsprozesse entpolitisiert wurden. Wolfgang Streeck argumentiert sogar, dass neoliberale Politik darauf hinwirkt, Demokratie durch technokratische Institutionen zu ersetzen, sei es durch Zentralbanken, Freihandelsabkommen oder supranationale Organisationen wie den EWF oder die Europäische Kommission. Und in der Tat haben transnationale Konzerne wie die Tech-Giganten, aber auch die soeben genannten Institutionen eine kaum zu brechende Macht.
Ja, das Gefühl der Angst, das uns Bürger manchmal aufsteigt, dass wir politisch nichts mehr bewirken können, ist also nicht aus der Luft gegriffen. Bei Lichte betrachtet scheint es für uns angesichts dieser eindeutigen Machtverhältnisse ganz aussichtslos zu sein. Wichtige Entscheidungen wie milliardenschwere Bankenrettungspakete, Corona-Hilfsprogramme oder das Scoring von Haushaltsplänen von EU-Staaten etc. fallen schon lange hinter verschlossenen Türen und die Demokratie wird auf den reinen Wahlakt für die Bürger reduziert.
Ich denke, es ist in dieser Folge deutlich geworden, wie sehr unser Verständnis von Freiheit für eine gelingende Demokratie von Bedeutung ist. Wir werden uns deshalb in der nächsten Folge ausführlicher mit dieser Frage beschäftigen und daraus Ansprüche für eine gelingende und lebendige Demokratie herleiten.
Dafür gibt uns dein neues Buch, Norbert, Resonante Demokratie, viele Anregungen. Für all diejenigen unter euch, die sich für das neue Buch Resonante Demokratie von Norbert interessieren, geben wir einen Link in die Shownotes. Das Buch kann ich auch sehr empfehlen für all diejenigen, die den in der heutigen Folge angerissenen geschichtlichen Exkurs zur Herkunft und zum Wandel unseres Demokratiebegriffes vertiefen möchten. Das Buch gibt einen Einblick in die historische Wandlung unseres Demokratieverständnisses und ich kann es wirklich nur jedem Interessierten wärmstens zur Lektüre empfehlen. Bleibt also dran, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, bis zum nächsten Mal und schreibt uns gerne, wie eurer Meinung nach Demokratie neu gestaltet werden sollte. Denn nicht nur wir in Deutschland erleben gerade eine demokratische Krise, ganz Europa und auch die USA sind von dem Erneuerungsdruck gerade stark betroffen. Wir sind gespannt auf eure Meinungen.
Das war die Folge 21 unserer Podcast-Reihe Die Krisen überwinden – Alternativen zur kapitalistischen Wirtschaft. Heute haben wir uns in unserer Serie über die Historie der Demokratie unterhalten. Vielen Dank fürs Zuhören und Mitdenken. Und da wir gerade beim Geld sind, diejenigen, die unser Projekt unterstützen möchten, können eine Spende auf unser Konto einzahlen. Wer sich detaillierter mit den Fragen zu unserem Geld-, Wirtschafts- und Finanzsystem befassen möchte, dem sei nochmals unsere Buchreihe empfohlen. Sie heißt Impulse für eine solidarische Gesellschaft und die Verlagsangaben sind in den Shownotes enthalten. Abonnieren können Sie die Podcast-Folgen mit einem einfachen Klick auf den Abo-Button. Und wenn Ihnen und Euch unser Podcast gefällt, so empfehlt uns einfach weiter. Wenn Sie Kontakt mit den Autoren dieser Reihe aufnehmen wollen oder mehr über die Akademie erfahren möchten, dann besuchen Sie unsere Homepage. Ich heiße Christoph Ecken und ich kümmere mich um den Schnitt, das Marketing und das Hosting dieses Podcasts. Wir freuen uns auf ein Wiederhören in der 22. Podcast-Folge. Dort geht es erneut darum, wie wichtig unser Verständnis von Freiheit für eine gelingende Demokratie ist. Daraus wollen wir beim nächsten Mal ableiten, was für eine wirklich gelingende und lebendige Demokratie notwendig ist. Vorerst aber freuen wir uns auf Ihre Kritik, Ihre Anregungen und Ihr Mitdiskutieren auf unserer Facebook- und der Internetseite akademie-solidarische-ökonomie.de. Bleiben Sie solidarisch!